all yoking up.
Mal schauen, ob sie es spannend gefunden hätten, wenn sie geblieben wären. Genau. Du hast jetzt so von Beziehungen geredet und Verschiedenes haben wir jetzt gerade gehört. Was ich gar nicht gehört habe, ist, dass Beziehungen verändern. Eigentlich, mit Menschen, wo man viel Zeit verbringt, das hat einen Einfluss auf einen und man verändert sich. Ehepaare werden ja teilweise plötzlich sehr ähnlich in gewissen Punkten. Aber vielleicht merkt man es auch umgekehrt, wenn ein Kind sich mit falschen Leuten umgibt, dass dann auch der Charakter vielleicht nicht in die Richtung geht, wo sich das die Eltern wünschen. Und heute gehen wir eigentlich in Kolosser rein. Nicht im Ganzen, sondern nur in einem Abschnitt. Und darum will ich vielleicht noch ein bisschen etwas sagen, was bevor Kolosser 3, 18 bis 4, 1, wo wir dann wirklich genauer hinschauen, kommt. Und zwar geht es darum, dass, wenn wir mit Jesus Zeit verbringen, eigentlich unser Leben sich auch verändert. Dass wir verändert werden, ganz im Persönlichen. Und wenn wir gerade ganz kurz vorher den Abschnitt lesen, dann lesen wir Sachen wie, hey, legt eben den Mantel, also die Kleider an, die dementsprechend wie auch die Beziehung zu Jesus ist. Und da sind Schlagwörter wie Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme, Geduld, Vergebung, Liebe oder empfangen den Frieden im Herz von Gott. Ist auch etwas, was da drin vorkommt. Sein Wort, sein Herz aufnehmen, ihn anzubeten und eben ihm einfach zugehörig zu sein. Und dann geht es in den Abschnitt, den wir heute anschauen. Und der Abschnitt, der ist in der Luther-Übersetzung ist der mit «die Haustafel» überschrieben. Das Wort, das hat mir immer nie etwas wirklich gesagt. Auch im Studium habe ich immer gedacht, warum nennt der das Haustafel? Auch als ich dann verstanden habe, was so ein bisschen drin ist, ist für mich so, ja, trotzdem noch nicht so greifbar. Man redet heute einfach nicht mehr gleich wie damals. Aber grundsätzlich, wenn wir so ein bisschen auf den Abschnitt anschauen, dann geht es dort um Ordnungen. Ich werde ihn aber jetzt gerade zuerst mal einfach vorlesen, was dort drin genau steht. Und zwar fängt er an, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ah, nein. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn, denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Wie schon gesagt, in diesem Abschnitt geht es eigentlich um gewisse Ordnungen. Und wenn wir an Ordnungen denken, dann ist so etwas, das finden wir ja auch in unserer Gesellschaft. Es gibt einfach gewisse Ordnungen, die sind vorgegeben, die sind einfach so, wie sie sind. Das wird auch erwartet, dass man jetzt der Polizist, wenn der um etwas bittet, dann habe ich mich ihm zu unterordnen und sollte ihm zum Beispiel folgen, wenn er sagt, ich würde gerne deinen Ausweis sehen, ich würde gerne Papier von deinem Auto sehen, wenn er die rausgenommen hat. Ja, also es gibt so Ordnungen, die sind einfach gegeben und es gibt auch Ordnungen, die sind natürlich von Gott her gegeben. Schöpfungsordnung wäre das zu nennen. Und wie das so ist, wenn man Sachen ordnet, dann gibt es übergeordnete und untergeordnete. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz von Ordnung. Und genau über das redet jetzt der Paulus in diesem Abschnitt. Er geht auf Ordnungen ein, die er in seinem Umfeld sieht, die er aber auch von Gott gegeben sieht. Und redet darüber, wie jetzt ich als veränderter Christ meine Beziehungen in diesen Ordnungen, die ich vorfinde, lebe. Und wir werden nicht alles anschauen, was der Text hergibt, sondern einfach ein paar Haltestellen haben. Und das Erste ist eigentlich die Unterordnung. Weil die gibt manchmal auch so ein mulmiges Gefühl. Gerade wenn so steht, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ich habe schon mehrfach gehört, dass das auch wirklich irgendwo triggert und sagt, ich will mich doch nicht nur unterordnen. Und da müssen wir auch ein bisschen den Kontext ja auftun. Und in diesem Bibeltext geht es ja alles andere als nur um die Unterordnung der Frau, sondern es geht auch um die Unterordnung der Sklaven ihren Herren gegenüber. Das wäre bei uns heutzutage die Unterordnung von mir als Arbeitnehmer gegenüber meinem Chef. Also da geht es noch viel weiter. Oder auch von den Kindern, dass sie sich ihren Eltern sollen unterordnen. Es geht also in diesem Bibeltext schon mal nicht nur darum, dass einfach die Frau sich unterordnen soll. Und auch wenn wir dann noch über den Bibeltext ausgehen, in Epheser 20, dann zeigt sich dort auch, dass die Unterordnung der Frau gar nicht so einfach ist. Und ich möchte das gleich kurz anschneiden, auch wenn wir nachher nicht mehr weiter über das werden reden, weil ich glaube, es ist wichtig. Dort heisst es nämlich im Epheser, ordnet euch einander unter. Dann in der Luther-Übersetzung gibt es einen Punkt, auch in anderen Übersetzungen gibt es einen Punkt und eine neue Überschrift. Und dann kommt auch wieder so, ihr Frauen sollt euch unterordnen. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist im griechischen Gesetz ein bisschen anders aus. Es ist ein Satz. Ordnet euch einander unter und ihr Frauen sollt euch den Mann unterordnen. Ist aber ein Satz und es ist wie nochmal ein Aufbau drin. Aber die Grundessenz ist, ordnet euch einander unter. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir auch da würden übersetzen oder würden lesen, irgendwo einfach mitlesen, ihr Eheleute, ordnet euch einander unter. Und da, mit dem möchte ich es jetzt mal belassen. Ihr dürft auch gerne mit mir sonst mal noch darüber reden. Aber genau. Und das hat mich dann aber auch so ein bisschen zu dem Punkt gebracht, okay, unterordnen, wo sehe ich denn das in der Gesellschaft bei uns? Und dann sind mir so wie drei verschiedene Arten aufgefallen von Unterordnung. Und das eine ist die freiwillige Unterordnung. Das würde ich jetzt sagen, das ist unter Eheleuten zum Beispiel. Ich habe mir ausgewählt, dass ich mit der Rea zusammen sein will, dass ich sie heiraten will. Und sie hat mich ausgewählt. Und das ist, glaube ich, freiwillig passiert. Und sonst müsste ich jetzt etwas sagen. Und da tue ich mich trainieren. Auch meine Arbeitsstelle habe ich bis zu einem gewissen Mass selber auswählen können. Ich hätte können sagen, nein, ich komme nicht dahin. Ich hätte aber auch können sagen, ich gehe nicht ins Ingenieurbüro arbeiten, noch nebenbei. Das war mein Entscheid. Und das heisst, ich habe mich freiwillig in die Ordnung hineingegeben. Dann gibt es aber auch andere Ordnungen. Die sind so ein bisschen gesellschaftlich gefordert. Da habe ich vorher den Polizisten erwähnt. Ja, da bleibt mir jetzt nicht so viel anderes übrig, als mich zu unterordnen, wenn der eine Bitte hat. Ich kann dort nicht einfach sagen, ja, nein, also nur weil du mich jetzt rausgenommen hast, gebe ich dir meinen Ausweis sicher nicht. Also es würde recht schräg rüberkommen und das gibt es ja nicht nur dort. Auch wir sind dem Staat untergeordnet. Wir müssen die Gesetze befolgen, die der Staat uns gibt. Klar könnte man jetzt dort noch so ein Kästchen aufmachen von, ja gut, wenn jetzt das würde verbieten, unseren Glauben auszuleben, dann dürften wir dem Staat ja nicht folgen. Völlig klar, weil dort ist einfach nochmal eine höhere Autorität dahinter. Aber grundsätzlich, wenn alles gut läuft, dann gibt es da einfach gewisse Ordnungen, die werden erwartet. Und denen müssen wir uns irgendwie auch also die müssen wir auch befolgen. Ich glaube, dort gibt es oft nicht so einen Weg drumherum. Und dann gibt es natürlich auch die Schöpfungsordnung. Wo Gott sagt, hey, der Mensch, der ist über der Welt, er soll sie bewirtschaften, er soll sie bewahren, bebauen, er ist den Tieren übergeordnet. Aber am Mensch ist wiederum Gott übergeordnet. Und das heisst, es gibt eine ganz klare Ordnung, wo Gott auch davon redet, gerade in den Anfängen der Bibel im Genesis-Buch. Und die sind gegeben und ich glaube, wenn wir die probieren zu umgehen, wird es auch einfach schwierig zu leben, weil Gott hat sich durchaus etwas überlegt, wo er die Ordnungen erstellt hat und es tut uns gut, in diesen Ordnungen zu leben. Und dann ist es aber ja, wenn wir so beim Schöpfer sind, sowieso in der Bibel sehr revolutionär, was er macht. Wir reden da von den Untergeordneten und dann liest man zum Beispiel Philipper 2,7. Und dann steht dort über Jesus, der, der mit an der Welt, der Schöpfer von dieser Welt ist. Und dann steht, er ist in die Welt gekommen als Sklave. Über die, die eigentlich untergeordnet sind, der Herr. Unser Herr kommt in die Welt und dient uns. Und damit fängt etwas Revolutionäres eigentlich an. Und ich habe das mal probiert aufzuzeichnen. Und ich habe dann ich habe das schon noch jemand anders gesehen und habe dann das liegende Achte wie übernommen. Und ich tue jetzt da noch ein paar Pfeile dazu. Ich habe es jetzt auf ich und du. Wir könnten auch Jesus und ich oder könnten da wie verschiedene Personen ansetzen. Aber grundsätzlich geht es darum, wenn man jemandem dient, so die niedere Haltung, oder? Der andere, aber am anderen auch etwas Gutes wollen, also ihn wollen, ja, stärken in dem, wo er ist, ihm zudienen, ihm helfen. Wenn wir das machen und ihn probieren, wirklich zu unterstützen, dann tut das dieser Person gut. Und Jesus sagt, oder? Hey, ich als euer Herr, ich komme und tue dir dienen. Und gibt uns mega einen Wert. Und wenn das die andere Person wieder macht, sagt, wow, das ist mega cool, ich will auch dienen, dann mit einer dienenden Haltung einander begegnen, gibt es dann wie so eine Dynamik. Und das ist das liegende Achte, das ich probiert habe, ein bisschen zu verbildlichen, wo mega positiv ist, weil der eine bestärkt den anderen und der andere wiederum umgekehrt. Und es tut gut. Und ich glaube, genau das macht Jesus und da ist er unser Vorbild. Und es ist ja auch so, dass er seine Jünger explizit auch dazu auffordert. Er sagt, hey, dienet einander. Macht es, wie ich es gemacht habe. Wer bei euch der Größte will sein, soll der Diener von allen sein. Und ich glaube, da dürfen wir, wie merken, Unterordnung muss nicht nur so ein bisschen, ja, ich bin jetzt minderwertig gegenüber dem anderen sein oder ich darf weniger, sondern manchmal kann es eben genau auch so eine wirklich wunderschöne Unterordnung sein, die nicht einmal vom Untergeordneten, von der Ordnung her ausgeht, sondern von ja, Jesus oder eben von dem, der jetzt vielleicht da steht, übergeordnet, würde auch den Mann vielleicht ein bisschen anders darstellen, nochmal auf die Stelle bezogen. Und dann wird noch etwas anderes von den Untergeordneten verlangt, von Paulus. Und das ist Gehorsam. Und das Wort Gehorsam, das ist im Griechischen mega stark mit dem Hören verbunden. Also ich höre, was mir jemand sagt, und dann nehme ich das auf und bin gehorsam, ich gehorche, oder? Ich gehorche hin und mache dann das, was man von mir verlangt. Also ein Gehorsam, wo eben aus dieser Beziehung zum Gegenüber auch entsteht. Also ich muss zuerst mal in dieser Beziehung sein und hören, bevor ich überhaupt gehorsam kann sein. Heisst für uns ja auch, gut, wenn wir gegenüber Gott gehorsam sein wollen, dann müssen wir mit ihm Beziehung haben und ihm zuhören, was er eigentlich für unser Leben will. Oder auch in der Beziehung zu unseren Ehepartnerin, in der Beziehung zu unseren Kindern. Es ist wichtig, dass wir hinhören und wie einfach hören, was ist los. Vielleicht auch ihnen, bei den Kindern müssen wir jetzt das umkehren, ihnen helfen, dass sie uns auch verstehen. Weil im Beziehungsgeschehen ist das doch auch wichtig. Und Auch das ist wieder etwas, wo wir bei Jesus beobachten dürfen. Jesus, der sich immer wieder Zeit nimmt, um sich Gott hingeben, seinem Vater hinzuhören, was ist los. Und ich finde, am eindrücklichsten kommt sein Gehorsam dort raus, wo er im Garten ist, kurz vor der Kreuzigung. Wo er wirklich hingeht und fast schon, also Blut schwitzt oder Blut, ja, brüllt und bei Gott ist und sagt, hey, wenn es geht, wenn es irgendwie anders geht, dann lass das nicht zu, dass ich am Kreuz sterben muss. Dann lass es nicht zu, dass ich den bitteren Kelch trinken muss, sondern schaffe etwas anderes. Aber es ist so, dass es keinen anderen Weg gibt. Und in dieser Beziehung zu seinem Vater nimmt Jesus den bitteren Kelch ein. Und ich finde das so spannend und habe mich dann schon auch so gefragt, ja, aber hey, das ist ja so etwas Schlimmes. Wie funktioniert das? Und ich glaube, das ist, weil dort einfach eine Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn auch da ist. Eine Beziehung, die so eng ist, die einfach weiss, hey, Gott, sein Gegenüber, das meint es nicht böse mit ihm, sondern es ist gut, was passiert. Auch wenn es vielleicht für ihn persönlich nicht lässig ist, ich glaube, es ist alles andere als lässig, so ist es doch gut. Und in dieser Beziehung von dieser Liebe gegenüber uns. Und dazu kommen wir nachher dann auch noch, wenn wir über die Übergeordneten einmal reden, entsteht ein Gehorsam nicht aus einer Pflicht raus, nur allein, sondern aus dieser Beziehung zu ihm. Und neben dem hat es dann da auch noch eine andere Stelle, und das finde ich doch auch noch interessant, dort jetzt auf Sklaven bezogen, wenn sie am Arbeiten sind. Sie sollen gehorchen und das gut machen, ihre Arbeit. Und sie sollen es nicht nur wegen dem tun, wenn sie beobachtet werden. Und mich fordert das manchmal noch raus. Oder? Ich bin ja auch jemand, der vielleicht manchmal sehr allein im Büro am Arbeiten ist. Und mir hilft das, einfach mir immer wieder bewusst zu machen, ich arbeite letztendlich für Gott. Nicht für euch. Also, sondern letztendlich für Gott. Und weil Gott so ein Cooler ist, möchte ich das auch gut machen. Und das hilft mir. Es hat mich, als ich das erste Mal über den Text mal predigt habe, hat mich das extrem herausgefordert, weil ich gemerkt habe, ab und zu fällt es mir dann doch nicht so leicht, so eigenverantwortlich ganz allein auf mich gestellt, immer gut zu arbeiten. Oder ich genüge mir dann nicht. Und dann habe ich aber überlegt, ja, wie ist es im Ingenieurbüro? Und das ist eigentlich auch spannend, weil auch dort bin ich in einem Kämmerli. Und vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr manchmal auch ein bisschen auf euch allein gestellt seid beim Arbeiten oder an dem, was ihr tut. Und auch dort habe ich gemerkt, es gibt schon die Versuchung, zu sagen, oh, ich muss noch das machen und ich könnte ja das noch rasch nachschauen, weil das drängt gerade im Privaten. Und dann habe ich eigentlich meinen Job nicht mehr so gut gemacht. Und als ich das dort das erste Mal so gelesen habe, habe ich gemerkt, oh, aber in dem Fall, da ist irgendetwas schief. Wie gehorsam bin ich denn? Und habe gemerkt, ich gebe so Gott gar nicht mehr. Und letztendlich geht es bei uns in allem, was wir tun und wie wir miteinander umgehen, eben nicht darum, was mein Gegenüber von mir denkt, sondern wir müssen uns fragen, was denkt Gott. Und es soll zu seiner Ehre gehen. Und das tut der Paulus ja dann da auch schreiben. Man soll seine Arbeit und das, was man tut, mit aufrichtigem Herzen, aus Ehrfurcht gegenüber dem Herr tun. Dann letztlich dienen wir nicht den Menschen, sondern dem Herr, also Jesus Christus. Und das habe ich eigentlich irgendwie noch schön gefunden, zu sagen, hey, wir müssen nicht, weil der andere so ein cooles Gegenüber ist, weil der andere uns so gut dient oder weil der andere uns so verhäschelt und wir es einfach cool haben in der Beziehung, müssen wir das machen, sondern eigentlich letztlich einfach wegen Gott, weil das wird Gott die Ehre geben. Und um das geht es letztendlich. Genau. Und damit wird jetzt zu den Übergeordneten kommen. Weil, wenn wir von Übergeordneten reden, dann ist ja manchmal doch auch der Gedanke von, hey, wenn es so starke Hierarchien hat und man sieht das teilweise, dann wird das missbraucht. Und ich habe vorher von der Liebe geredet. Und das ist das Erste, was wir bei den Übergeordneten genauer anschauen wollen. Und zwar die Liebe. Es steht ja bei den Männern, ihr Männer liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Und das liebt ist nichts anderes als, hey, tönt eure Frauen Agape. Ich würde jetzt das extra so sagen, weil das ja die Liebe ist, die bedingungslos ist. Das ist die hingebende Liebe. Die Liebe, die auch gar nichts im Gegenzug erwartet. Also, ich liebe dich einfach bedingungslos. Egal, ob du das erwiderst, egal, ob du das jetzt in dem Sinn mit deinen Taten sogar in den Dreck ziehst, in dem du es ausnutzt. Es kommt nicht darauf an. Es ist aber auch die Liebe, die den anderen beschützt und bewahren will. Da könnte man jetzt als Volk Israel denken, oder? Der Bund, den sie geschlossen haben, oder auch unser Bund dann letztendlich am Schluss. Dort heisst es, hey, ich gebe euch die Gebote, ordnet euch mir unter und ich werde mit euch sein. Und wir wissen, dass Gott auch mit ihnen war, auch wenn sie die Gebote nicht immer gehalten haben. Das ist auch ein spannender Aspekt. Aber es ist die Beschützende, hey, ich liebe euch und ich werde für euch schauen, ich werde für euch sorgen. Und Israel darf sich unterordnen. Und das macht für mich etwas, einen eminenten Unterschied, wenn Liebe mit das Spiel kommt bei Unterordnung. Weil dann ist für den, der sich unterordnet, nicht mehr etwas Schlimmes. Ich finde das unglaublich schön, dass ich bei Gott kann einfach hingehen und sagen, danke bist du mein Beschützer. Danke bist du der, der für mich sorgt. Und wenn ich vielleicht auch nicht gerade so mag, einfach zu wissen, ich darf nur treu das, was mir möglich ist, machen. Und Gott ist treu und liebt mich. Ich glaube, dort wird Unterordnung zu etwas mega Schönem. Und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in Wort kann fassen, wie ich es jetzt gerade denke. Ja, weil durch das Ganze, so eine, die Überordnung, so eine Sanftheit bekommt. Und damit ist die Liebe wie eine notwendige Eigenschaft gegenüber der Unterordnung und dieser Überordnung. Und sie verhindert meiner Meinung nach auch den Machtmissbrauch. Und wenn man die würde streichen, wäre es ganz schlimm. Und jetzt ist das ja eine rechte Aufgabe, wenn man da wirklich davor redet, man muss selbstlos lieben. Und einfach nur geben und geben und geben und geben und geben und vielleicht kommt nie etwas zurück. Und wenn es gerade auch schwierig ist und der andere nicht so tut, wie ich will, gleich weitergeben und geben und geben und geben. Darum finde ich es spannend, wie das übersetzt wird, wenn wir jetzt nicht in der NGÜ lesen. Ich habe da extra noch andere mitgenommen aus der Zürcher Bibel. Dort steht dann zu, im zweiten Teil, liebt eure Frauen und lasst eure Bitterkeit nicht an ihnen aus. Ich finde das so schön, weil es für mich fast das Zusammenspiel noch viel besser trifft, von wenn jemand hingebungsvoll liebt, selbstlos liebt und es kommt nicht zurück, dann stehen mir Menschen in Gefahr, auch bitter zu werden. Was soll ich denn noch weiterlieben, wenn der die ganze Zeit so dumm tut? Der verändert sich nicht, der geht nicht auf meine einladigen Sachen ein, wo ich sage, hey, wir könnten es doch so und ich probiere und mache und tue. Und man wird so nah dies nah bitter. Und dann ist es recht leicht, dass der Person gegenüber zu zeigen. So ein bisschen in Ablehnung, in was willst jetzt du schon wieder? Und dann ist die Liebe von dieser Bitterkeit völlig, völlig überschüttet, bis sie zu nicht mehr wirklich vorhanden, wenn man von außen her zumindest schaut. Und da bin ich mega froh, sind wir nicht allein. Ich bin mega froh, dass wir nicht der Urheber von dieser Agape-Liebe sind und die aus uns rausbringen müssen. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich mutig immer wieder dann auch von Gott kommen, weil wir merken, jetzt kommt so eine Bitterkeit. Ob das gegenüber deinen Kindern, gegenüber deinem Ehemann, gegenüber einem Nachbarn, Arbeitskollegen, es kommt ja gar nicht darauf an. Aber dass wir dort können, zu Gott gehen, zu Jesus gehen und sagen, hey, das regt mich so auf, dass ich das nicht hinbringe. Vielleicht, wenn wir an diesem Punkt noch sind. Vielleicht sind wir aber auch am Punkt, wo man merkt, hey, ich will es eigentlich gar nicht hinbringen. Aber auch dort dürfen wir zu Jesus gehen und sagen, hey, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Wenn ich so leben soll, wie du das dir vorstellst, dann muss ich deine Liebe in mir haben, die ich nicht aus mir bringen kann. Und ihn darum bitten, schenk mir die Liebe für meinen Ehepartner, jetzt gerade, wo es schwierig ist. Schenk mir die Liebe für meine Kinder, die gerade in der Pubertät sind und alles andere als einfach zum Handeln sind, sag es mal so. Oder schenk mir die Liebe für den Arbeitskollegen, der einfach immer wieder Sachen macht, wo mir völlig die Beine absagen oder wo plötzlich etwas Unerwartetes immer wieder kommt und schlecht kommuniziert und einfach mühsam ist. Schenk mir die Liebe, um mit ihm unterwegs zu sein. Und ich bin überzeugt, dass Jesus uns helfen in diesem Bereich. Ich bin überzeugt, dass sich etwas verändert und es wird auch einen Prozess in uns auslösen. Und vielleicht nicht gerade von 0 auf 100 die Bitterkeit weg sein, weil manchmal sind wir auch ein bisschen starrköpfig. Zumindest kann ich das bei mir gut beobachten. Aber wenn wir das schaffen, bei Jesus wirklich darum zu bitten und uns verändern zu lassen, dann glaube ich, passiert etwas Wunderbares und für andere werden wir zum Spiegel von Gottes Herrlichkeit, von seiner Gnade, von seiner Annahme, von seiner Liebe. Und andere dürfen etwas erleben, und wir selber ja irgendwie auch, von dieser unglaublichen Liebe Gottes. Und ich wünsche mir, dass das in meinem Leben noch mehr passiert, als es vielleicht schon tut. Und ich wünsche mir, dass in unserem Leben das wirklich passieren darf, dass andere durch uns, weil wir verändert sind, dürfen, ja, Jesus erleben und hellhörig werden und vielleicht auch mal eine Frage aufkommt, wieso ist die Person so anders? Wieso fühle ich mich da so wohl? Und plötzlich Gespräche entstehen, wo wirklich, ja, wir dürfen von Jesus erzählen, wieso dass das so ist. Und dann gibt es noch einen nächsten Punkt, wo der Paulus über die Übergeordneten oder von ihnen fordert. Und das ist, dass sie ermutigend sein sollen. Da muss ich aber ein bisschen nochmal auf den Text eingehen. Und zwar steht da, ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Das übermäßig strenge in dem Fall ist bereits recht interpretiert in der NGÜ. Ich finde es nicht per se falsch. Ich finde, es ist durchaus getroffen, komme ich nachher auch noch dazu. Aber ich würde es ein bisschen anders übersetzen. Dafür finde ich es mutlos werden. Das finde ich total cool. Das trifft irgendwie das, wie wo ich es im Griechischen gelesen habe, wo dort auch steht. Das ist für mich wirklich mega lässig. Und jetzt zu dem nicht übermäßig streng. Das ist eben das nicht übermäßig streng. Das ist ein Wort, das kommt etwa ein, zweimal in der Bibel vor. Im Neuen Testament. Und darum ist es auch nicht ganz so einfach zum Übersetzen, aber es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, in dem Fall würde ich das fördert nicht dort verwenden. Also tönt nicht übermäßig, sondern fördert in euren Kind nicht, dass sie mutlos werden. Da ist man im Englischen, für die, die Englisch können, ist stir up. Also etwas in jemandem hinein bewirken, wo dann plötzlich ein Unmut oder so kommt, wird das teilweise verwendet. Jetzt da wäre es ja eben etwas in jemandem bewirken, dass er mutlos wird. Und wenn wir uns das mutlos ja anschauen, ist das alles andere so etwas Cooles. Ich habe mir dann das so vorgestellt. Wenn ich mutlos durch die Welt laufe, dann habe ich wahrscheinlich ziemlich einen Minderwert in mir. Dann, ja, was will ich schon erreichen? Es ist alles relativ fad, es geht mir nicht gut. Ich glaube sogar, wenn man es auf die Spitze treibt, dann könnte man da über die Depressionen hineintreiben. Wenn man ihn nur immer sagt, was alles schlecht wäre, zum Beispiel. Oder, wie es eben die NGÜ übersetzt hat, mit dieser übermäßigen Strenge. Wenn ich meinen Lehrling damals im Ingenieurbüro immer gesagt hätte, was sie alles falsch machen und was sie noch besser machen müssten und dies und jenes, dann hätten sie schnell von sich wahrscheinlich gedacht, ja, bin ich überhaupt geeignet für diesen Beruf? Sie wären recht mutlos geworden, dass sie die Lehr vielleicht noch arbeiten. Und darum finde ich das so schön, oder? Zu fragen, hey, wie kann ich ihm gegenüber etwas bewirken, wo sie Mut voll macht, wo sie ermutigt, durchs Leben zu gehen, wo sie befähigt, ein gutes Leben zu führen. Und wenn wir etwas im Übergeordnet sind, dann sind wir automatisch auch in die Pflicht genommen, zu schauen, dass wir das Leben fördern, die Leute unterstützen, damit eben etwas Gutes entstehen darf. Da kommt wieder das liegende Achte eigentlich. Oder? Man dient am anderen in dem, dass man ihm hilft, sein Leben zu leben, seine Lehre zu bewältigen, als Kind erwachsen immer mehr zu werden und Sozialkompetenz etc. aufzubauen. Und das dürfen wir uns allen sagen, nicht nur den Vätern. Manchmal sind es vielleicht sogar fast die Mütter, die weh mit den Kindern zum Beispiel zu tun haben. Das dürfen wir aber auch uns sagen, einfach im Alltag. Sind wir Menschen, die andere mutvoll machen und nicht mutlos? Und ja, da möchte ich ermutigen, das wirklich auch auszuleben. Und damit, dass wir wirklich sagen, hey, von Jesus werden wir verändert. Und aus dieser Veränderung heraus wollen wir die Beziehungen leben. Und da habe ich für euch noch ein Bild mitgenommen. Das ist, wenn man einen Stein ins Wasser rührt. Dann gibt es so die schönen Kreise. Und die gehen vom Zentrum nach außen. Und das können wir uns so vorstellen. Zuerst kommt Jesus zu uns, er verändert uns. Und es passiert etwas in uns drin, wo uns anders werden lässt. Und ich hoffe, dass das eben nicht dort stehen bleibt, in dem Zentrum, wo Jesus etwas tut, sondern dass das spürbar wird. Dass er auch vielleicht euch fragt, heute am Nachmittag, wenn ihr mit eurer Familie Zeit verbringt, oder heute nachher im einfach im Sonntagskaffee, oder wie? Ist das spürbar, was Jesus in mir verändert? Ist seine Liebe wahrnehmbar? Ist es wahrnehmbar, dass ich jemand bin, der ermutigt? Jemand, der den anderen zudient? Da wären wir ein bisschen Kirche. Aber es geht ja dann noch weiter. Und den Kreis müsste man vielleicht teilweise fast noch näher ziehen als Kirche, weil da könnte man auch sagen, die Nachbarn, bei der Arbeit, im Verein, wo man dabei ist, ist dort spürbar, was Jesus in mir verändert hat? Oder bin ich dort gar nicht so mutig, das auszuleben? Ich glaube, wir sind gefordert, ja, das auch nach außen zu tragen. Und wenn du heute vor allem noch nichts mitnehmen konntest, dann nimm einfach das mit. Jesus möchte dir begegnen und dich verändern. Und bist mutig, dass die Veränderung auch zutage tritt. Dass andere dürfen Jesus durch dich kennenlernen, weil er mit dir unterwegs ist. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Jesus, wir bitten dich darum, dass du uns immer wieder begegnest, dass du mit uns unterwegs bist und dass du uns auch den Mut gibst, ja, auf die Prozess, wo du uns mit trainieren nimmst, zu reagieren, auch uns von dir zu verändern lassen. Dass du uns dann auch den Mut gibst, dass die Veränderung nach außen sichtbar werden darf, dass wir die nach außen leben dürfen, dass andere Leute von deiner Gnade, Liebe und Vergebung dürfen erfasst werden durch das, wie wir mit ihnen umgehen. Und wir bitten dich um dein Segen für unser Leben, dass wir näher an deinem Herz sein dürfen. Dass wir immer wieder daran denken, wie gut und wie gütig du bist. Amen.